Der Predigtext für den heutigen Sonntag findet sich im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Und dort schreibt Paulus an die Gemeinde zu Korinth: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, in Klammern Jesaja 29, Vers 14, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Ein Brief an eine Gemeinde, die Paulus selber gegründet hat. Korinth, die Hafenstadt am Mittelmeer mit einem berühmten, wichtigen Handelshafen, der tatsächlich Kontakt hatte zu allen anderen Ländern, die es im Mittelmeer gab. Eine aufblühende Stadt, in der die verschiedenen Sprachen gar nicht gezählt werden konnten, in denen man sich auf den Straßen unterhielt. Korinth hatte was Weltweites, was Kosmopolitisches. Es war eine solche Gemeinde, in der Paulus gearbeitet hat. Wie immer hat er angefangen in einer jüdischen Synagoge, hat von dem Evangelium Jesu Christi erzählt, hat dann nach und nach Menschen gewonnen, die dazugekommen sind. Aber anders als in vielen anderen Gemeinden sind in Korinth absolut völlig verschiedene Menschen mit in diese Gemeinde hineingekommen. Wenn es eine Gemeinde gibt, die wirklich bunt und schrill war, weil vom Hafenarbeiter zu Prostituierten, zum Steuerberater, zum klassischen Juden waren alle dabei, dann war es die Gemeinde zu Korinth. Eine Gemeinde, die er aber im Augenblick, als er diesen Brief schreibt, nicht vor Augen hat. Jedenfalls nur insofern, als er von Ephesus aus am Hafen übers Meer schauen kann, aus Kleinasien Richtung Griechenland und dort auf der anderen Seite des Meeres, wenn er Richtung Westen schaut, dort ungefähr liegt dann diese Hafenstadt Korinth. In Ephesus ist er seit längerer Zeit, macht dort Gemeindearbeit. Und dann gibt es eine Frau, die heißt Chloe. Chloe lebt in Korinth und sie berichtet Paulus von den Erfahrungen und Veränderungen, die es in Korinth nach seiner Abfahrt gegeben hat. Und Paulus muss sehr unglücklich gewesen sein, denn Chloe berichtet davon, dass es verschiedene Gruppierungen und Streitereien gibt und dass da merkwürdige Apostel aufgetreten seien, die sich als Mega-Apostoloi bezeichnen, als Super-Apostel. Und die sagen, wir haben es voll drauf, wir wissen, wo es lang geht. Und die Gemeinde ist ganz zwiegespalten und zum Teil finden die das ziemlich gut. Und die machen auch Paulus ziemlich madig in seiner Arbeit und sagen, großartig im Briefe schreiben, aber eine mickrige Gestalt und außerdem nicht mal ein Evangelist, schon gar nicht ein Apostel, weil er hat ja Jesus nicht mal gesehen. Sie behaupten, sie hätten es. Er schreibt einen Brief. Es ist ein langer Brief. Ein langer Brief, der übrigens im 1. Korintherbrief durcheinander gekommen ist und im 2. Korintherbrief ebenfalls. Das heißt, bei manchen Kapiteln wissen wir nicht, ob die Reihenfolge richtig ist, aber der Inhalt, der ist wichtig. Und der ist eindeutig. Ein langer Brief ist in Korinth angekommen. Ein Mann, dem die Gemeinde am Herzen liegt, aber der nicht selber kommen kann, er schreibt. Und er macht von vornherein deutlich, dass er weiß, dass es Leute gibt, die sich ganz stark an die Verkündigung des Missionars Apollos halten, der mit als erster in der Region von Jesus erzählt hat. Als Paulus nach Korinth gekommen ist, gab es diesen Apostel, diesen Apollo, Missionar Apollo anscheinend schon, der von seinem Namen deutlich kein Jude ist und der bereits vom Evangelium erzählt hat. Dann stellt er fest, doch, er war ein Jude. ein alexandrinischer Jude, der also von Ägypten über Israel bis nach Griechenland gekommen ist und mit diesem ganz und gar nicht jüdisch klingenden Namen von Jesus Christus zu predigen. Es gibt eine Tradition, die ganz stark von der Sichtweise geprägt ist, die Paulus selber in die Gemeinde eingebracht hat. Es gibt Sichtweisen aber auch anderer Art. Und insgesamt stellen wir im ersten Korintherbrief fest, dass es 4 verschiedene Positionen gibt. Von Menschen, die sagen, wir sind die Jünger des Apollo, wir die des Paulus, wir die des Petrus, wir die des Christus. Und alle 4 haben Stress miteinander. Am Anfang vielleicht miteinander, aber dann gegeneinander. Es gibt viel Verwirrung. Und Paulus muss jetzt an der Stelle Farbe bekennen. Er muss sagen, wie er denkt und was ihm wichtig ist. Und was er in dieser Situation, in der es um Streitigkeiten und Spaltungen geht, was er als Botschaft zu bringen hat, in diese Situation hinein. Und er bringt das Wort vom Kreuz. Diese Verse, die wir heute in der Predigt haben, sind das Herzstück, die Überschrift des ersten Korintherbriefes. Das Wort vom Kreuz. Eine Dummheit. Und selbst der Begriff Dummheit ist eigentlich noch zu klein übersetzt. Man könnte sagen lächerlich, Tünef, Blödsinn. Je nachdem, welche Begrifflichkeiten wir haben, wenn wir wirklich etwas absolut richtig daneben finden, wenn wir wirklich sagen, dummes Geschwätz, zu blöd, um zuzuhören, dann würden wir ungefähr bei der Begrifflichkeit sein, die Paulus hier bringt. Torheit, das klingt so schön erhaben, ne? Eine Torheit, ein Begriff, den wir auch nur noch aus der Bibel kennen. Was du gesagt hast, Miriam, ist eine Torheit. Wir müssten erst mal überlegen, was meint das? Aber wenn ich sagen würde, das war alles kompletter Blödsinn, ja? Aber von vorne bis hinten, nicht wert, überhaupt in die Luft geblasen zu werden, ja? Dann wäre etwas, wo wir vielleicht deutlicher verstehen würden, ach, das meint er. Das Wort vom Kreuz. Völliger Blödsinn. Für die, die verloren gehen. Das Wort vom Kreuz, aber auch denen, die daran glauben, eine Kraft Gottes. Und da steckt das schöne Wort Dynamis dahinter. Dynamis, das wir kennen aus dem Begriff Dynamit. Und jeder, der diesen Begriff gehört hat, der weiß, das ist der stärkste Begriff, den man im Griechischen verwenden kann, wenn man von Kraft, wenn man von Energie redet. Dann ist Dynamis praktisch das Konzentrat. Und damit macht Paulus bereits im ersten Satz deutlich, dass wir genau dieses beides parallel erleben können. Das Wort vom Kreuz. Für die einen durchgequirlter Blödsinn. Für die anderen Kraft Gottes. Er spricht von der Welt, von der Weisheit, die Gott nicht erkannt hat. Er redet davon, dass es Gott gefiel, durch diesen Blödkram der Predigt Menschen zu retten. Er spricht von den Juden, die Zeichen sehen wollen, und von den Griechen, die die Weisheit suchen. Und Paulus spricht als jemand, der viele Erfahrungen gemacht hat. Paulus spricht als jemand, der weiß, wovon er redet, weil bei der Verkündigung des Evangeliums hat er immer wieder erlebt, dass die Juden Zeichen forderten. Die wollten Beweise. Die wollten sichtbare Beweise dessen, was er dort verkündet hat. Und die Griechen, die sagen, deine Predigt ist Tünne. Die Griechen waren diejenigen, die er ja auch in der Areopagrede als seine schlimmste Stunde erlebt hat. Als er auf dem Areopag einen Platz entdeckt, auf dem steht, für den unbekannten Gott. Auf dem Areopag, wo er predigt, gibt es für jede Gottheit, die man kannte, einen kleinen Tempel oder eine Statue. Und die Griechen waren so vorsichtig, dass sie sagten, vielleicht haben wir einen vergessen, gibt ja doch ziemlich viele. Deswegen machen wir auch mal so einen kleinen Tempel für den unbekannten Gott, damit der nicht böse ist. Das war die Überlegung dahinter. Eigentlich ganz nett, ne? Und Paulus kommt dahin, sieht die ganzen ihm bekannten Götter, Tempel und Statuen und sieht dann auch dann auf dem Areopag für den unbekannten Gott und denkt sich, Anknüpfungspunkte suchen, ganz wichtig für einen Prediger, ne? Wirklichkeit des Lebens von den Zuhörern aufnehmen, ne? Der hat was gelernt, der Mann. Leute dort abholen, wo sie sind. Und er predigt auf dem Areopag, eine seiner leidenschaftlichsten Predigten, von dem unbekannten Gott. Und seine Zuhörer hören zu und sind irgendwann weg und sagen, Dankeschön, war nett. Aber Paulus hat das erste Mal anscheinend seit langer Zeit eine Predigt, wo er wirklich merkt, die waren total gelangweilt, die waren genervt. Die haben seine Predigt als Blödsinn empfunden. Das sind auch sicherlich die Rückmeldungen, die er bekommen hat. Und er ist als Missionar in dieser Situation, wo er tatsächlich der einen Volksgruppe den Juden predigt, die immer nur Zeichen, Zeichen haben wollen, und die anderen, die gerne diskutieren wollen, die Gedankengebäude haben wollen, die gerne philosophieren. Aber beiden kann er letztlich nicht das geben, was sie gerne hätten. Und er trifft eine Entscheidung. Er trifft seine Entscheidung, indem er sagt, denn ich beschloss unter euch nichts mehr zu wissen als Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Und da haben wir als Zuhörer im 20. und 21. Jahrhundert natürlich ein gewisses Problem. Das Kreuz, das ist etwas, das kann man sich sogar um den Hals hängen, als Schmuckstück. Das Kreuz ist durch 20 Jahrhunderte einfach Kunst- und Kulturgeschichte ein Symbol geworden, das keinerlei Schmach oder Scham oder Schande zeigt, sondern ein ganz, ganz klar respektiertes, kultiviertes Zeichen christlicher Existenz. Zu der Zeit, als Jesus gekreuzigt wurde und als Paulus über ihn gepredigt hat, hat das Kreuz aber eine ganz andere Bedeutsamkeit und es klingt auch in den Ohren der Menschen völlig anders als heute. Das Kreuz ist etwas Unanständiges, etwas Taktloses. Die Kreuzigung, um die es geht, wurde erstmalig von den Assyrern erfunden und ist eine Hinrichtungsart, die an Brutalität durch nichts mehr zu übertreffen war. Selbst enthauptet zu werden, ist dagegen schnell, schick und schmerzfrei. Es gab auch damals Tötungsarten, die überhaupt nicht nett waren. Aber egal, was man nahm, selbst also bei lebendigem Zustand in heißes Fett geworfen zu werden, was die Assyrer auch sehr gerne mochten, führt innerhalb von 60 bis 90 Sekunden zum Tod. Das geht schnell. Die Kreuzigung, halber Tag, Tag, anderthalb. Je nachdem, wie kräftig jemand war, konnten das mal anderthalb Tage sein, die dieser Mensch am Kreuz hing. Das Entscheidende dabei ist, man nehme eine Umgebungstemperatur, die möglichst so ist wie heute, 35 bis 40 Grad, sorge dafür, dass es keinen Schatten gibt, dass jemand nichts zu essen und zu trinken kriegt, Nagel, oder man muss ihn auch nicht nageln, man kann ihn auch einfach anhängen, das ist auch okay, weil Nägel sind teuer und wertvoll. Man also hänge ihn an ein Kreuz und jeder, der einmal versucht hat, einfach nur mal eine viertelhalbe Stunde bei diesem Wetter so zu stehen, ja, und sich nicht zu bewegen, der wird wissen, was Kreislaufprobleme sind. Denn das ist das Problem. Das gesamte Blut sackt langsam runter in die Beine. Die schwellen beeindruckend an. Und das Herz versucht die ganze Zeit dagegen zu pumpen, um das Blut wieder in den oberen Kreislauf zu kriegen. Das fühlt sich ziemlich elendig an. Das ist mit Panik verbunden, das ist mit Schmerzen verbunden. Und nach, über Stunden, versagt das Herz mit seinem Versuch zu pumpen. Die Pumpe geht immer schneller, immer schneller, immer schneller. Das soll richtig elendig und schlimm sein. Und irgendwann, nach Stunden oder anderthalb Tagen, irgendwann gibt es den Exitus. Man konnte das auch noch umdrehen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem man das Kreuz so drehte, dass der Kopf nach unten ging. Gleicher Effekt, nur andersrum. Dann hat man irgendwann sehr vorstehende Augen. Diese Art von Tötung war das Diskriminierendste, das Entblößendste, was die Assyrer jemals entdeckt und erfunden hatten. Das wurde wirklich nur benutzt, um Menschen, die man wirklich in aller Gegenwart bloßstellen wollte, deren Existenz man vernichten wollte, nur für diese Menschen, die keinerlei Rechte mehr hatten und die den schlimmsten aller Tode sterben sollten, nur für diese Menschen gab es die Todesstrafe. Nochmal auch fürs Judentum, dort gab es als Alternative die Steinigung, die auch schon nicht schön ist. Man wird einen Abhang runtergeschmissen, das ist der Anfang, bleibt dann dort liegen und dann wird man so lange mit Steinen beworfen, bis man tot ist. 1 bis 2, vielleicht auch 5 Minuten, je nachdem wie groß die Steine sind und das Interesse der Steinwerfer. Das hier ist das Schlimmste. Nochmal, für jeden, der in der damaligen Kultur gelebt hat, war klar, das ist der elektrische Stuhl. Das ist die Todesspritze. Das ist der Genickschuss. Auf jeden Fall irgendetwas, was ihr kennt, wo ihr wirklich denkt, als Todesart, nur für die, die wirklich was ganz, ganz Schlimmes gemacht haben. Davon redet Paulus und er sagt, ich will unter euch nichts mehr wissen, als denn Jesus Christus als Gekreuzigten. Das ist seine Entscheidung. Bei all den Erfahrungen, die er gemacht hat mit Juden, die Zeichen wollen, mit Griechen, die gerne philosophieren wollen, mit denen er über das Thema auch des Evangeliums redet: Ich will unter euch nichts mehr wissen als das jämmerliche Ende eines Rabbis, von dem viele sagen, er hat den Mund zu voll genommen. Er war nichts Hohes, nichts Beeindruckendes, keine mächtige Stimme vom Himmel, kein aufregendes Etwas. Da war nicht ein Gott, der mit Gewalt und Macht ein für alle Mal aufräumt, sondern die Schande des Kreuzes. Ein Mensch, der verreckt. Das, sagt Paulus, das ist die Mitte dessen, was ich euch verkündige. Das ist meine Mitte. Und auch da nochmal der Hinweis, er predigt nicht von Christus, dem Auferstandenen. Er predigt nicht von dem, der den Tod überwunden hat und der es zeigt, dass ihn kein Grab dieser Welt im Grab halten kann. Das tut er nicht. Sondern er entscheidet sich ganz bewusst, mein Fokus, mein Mittelpunkt, mein zentrierter Punkt, der ist hier beim Gekreuzigten. In früheren Zeiten hatten Menschen Schallplattenspieler. Die Älteren unter uns erinnern sich. Den Jüngeren, Feline, vielleicht hast du so ein Ding schon mal gesehen. Große Platten. Nicht mehr Schellack, das waren unsere Altvorderen, aber Schallplatten kennen wir noch aus Vinyl. Ich werde es nie vergessen, wie ich mal eine wunderschöne Schallplatte bestellt hatte aus den USA. Ich war in einer Band namens Mason Prophet. Das waren die, wo John Michael und Terry Talbot mitgespielt haben, bevor sie fromm geworden sind. Und wir waren ganz heiß, diese Platte kennenzulernen. Die letzte Platte war, wo die ersten Übergänge zu finden waren. Man merkte auf der Musik schon, sie beschäftigen sich mit dem Christentum, mit dem Glauben, aber sie sind noch nicht rübergetreten. Und wir waren dort also wirklich mit 10 jungen Menschen in einem Raum. Die Schallplatte kam aus den USA. Das war damals noch was Spektakuläres. Das war Ende der 70er, Anfang 1980. Also da war wirklich auch noch 15 Mark oder 30 Mark auf jeden Fall Zollgebühr zu zahlen. Wir packen diese Platte aus, packen sie auf den Plattenspieler. Und was passiert? Die Musik fängt an und es macht. Und innerhalb von 10, 15 Sekunden ist völlig klar, die Mitte dieser Schallplatte ist nicht richtig zentriert. Die haben das Loch in der Mitte falsch gebohrt. Und dadurch eierte die Schallplatte auf dem Plattenteller. Und es klang jämmerlich. Einfach jämmerlich. Wir haben, glaube ich, eine Viertelstunde gezirkelt, bis wir dann den Zentrierstift rausgenommen hatten und dann unter zig Übungen versuchen, wie kann man am besten auch ohne Zentrierstift die Platte auf dem Plattenteller so rauf machen, dass sie wirklich also dann auch in der Mitte ist. Und nach einer Viertelstunde hatten wir es so weit, dass man mit minimalen Geräuschen, die da nicht hingehörten, dann die Platte abhören konnte. Und das war für mich ein schönes Bild, weil wenn die Mitte nicht stimmt, ist der Rest jämmerlich. Wenn die Zentrierung nicht stimmt, wir können auch gerne mal ein Auto nehmen, ein Autoreifen, ja? Wenn ein Autoreifen nicht richtig ausgewuchtet ist, dann macht das keine Freude. Wenn die Mitte nicht stimmt, um die sich alles dreht, dann können wir machen, was wir wollen, dann kann der Rest noch so hübsch und noch so schön sein, aber wenn die Mitte nicht stimmt, dann fängt es an zu eiern und es wird irgendwann peinlich und jämmerlich und lächerlich. Und genau das macht aber Paulus deutlich. Ich habe einen Riesenkonflikt. Ich werde selber angegriffen und angepieselt. Ich habe Menschen, die wollen immer nur Zeichen haben. Ich habe Menschen, die sagen immer, lass uns philosophieren. Was denkst du denn im Verhältnis zu dem und dem, wie euer Christus, und hast du nicht gesehen? Und Paulus macht deutlich, nein. Was ich zu verkündigen habe, die Mitte dessen, um das es geht, da wo ich zentriere, ist die Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Das ist der eine Punkt, die Mitte, um die sich alles andere drehen wird und drehen muss, ansonsten ist es verkehrt. Das klingt so banal. Aber achtet einmal darauf, worauf unser Fokus sich konzentrieren kann, wenn es um christliche Existenz geht. Achtet einmal darauf, worum sich unser Fokus konzentrieren kann, wenn wir uns streiten. Gestern haben Kascha, Liena und Ender ihre Zimmer nicht aufgeräumt. Die Strategie ist ja ausgebufft bei 5- bis 7-Jährigen. Ne? Enna sagt, Kascha hat gesagt, lass uns das hinterher machen, nach dem Abendessen, auch wenn Papa sagt vorher. Kascha sagt, Enna hat gesagt, Papa hat gar nicht gesagt, dass wir aufräumen müssen. Liena sagt, das, was Kascha sagt, stimmt, aber das, was Enna sagt, stimmt nicht, aber sie hätte es nicht gehört. Okay, dreimal ein Loch gesetzt, ne? Soll ich mich auf die Diskussion einlassen? Nein? Was soll ich denn dann machen? Das war ein lauter, kurzer Satz. Er war sehr, sehr laut, sehr, sehr deutlich und da hieß aufräumen. Jetzt. Sofort. Und dann bin ich rausgegangen. Dann kamen sie hinterher, wollten mit mir diskutieren. Aber diese Sätze, die mit aber anfangen, ja? Wieder auch eine schöne Einladung, sich nochmal intensiver mit dem Sachverhalt zu beschäftigen, weil eigentlich war es ja ganz anders. Der Satz, der dann kam, war wieder ein Dreiwortsatz, er war klar und deutlich und noch etwas lauter. Aufräumen, jetzt, sofort. Ihr kennt solche Situationen für euch, wo es einfach wichtig ist, selber eine Entscheidung zu treffen. Wo ist mein Fokus? Wo setze ich meine Mitte? Worum geht's hier? Und es ist einfach hilfreich, daran zu denken, dass Paulus auch sagt, wenn ihr Stress in der Gemeinde habt, wenn ihr Parteiungen in der Gemeinde habt, achtet, worüber ihr euch unterhaltet. Und Paulus macht ganz deutlich, ich lasse mich nicht auf die verschiedenen Diskussionen ein. Ich lasse mich nicht ein, ob nun die Verkündigung des Apollo, die des Petrus, die des Paulus oder die des Jesus die richtige ist. Sondern ich sage euch, dieser eine Satz steht in der Mitte. Ich verkündige Jesus Christus, den Gekreuzigten. Punkt, Ende, aus. Alles andere dreht sich darum. Das ist weise. Das ist weise und es ist auch manchmal schwer auszuhalten. Und es ist etwas, was uns auch heute begegnet. Denn diese beiden Positionen, die nach den Zeichen fragen und die nach der Weisheit fragen, die gibt es heute auch. Wir mögen uns vielleicht dann nicht mehr Juden nennen oder wir mögen uns auch nicht mehr Griechen nennen. Aber die Tendenzen, dass wir gerne bestimmte Dinge in unserem Leben manifestieren möchten, was unseren Glauben angeht, die kennen wir auch. Und deswegen einmal der Blick auf diese beiden Gruppen. Die nach den Zeichen fragen. Ich möchte Gott erleben. Ich möchte Gott spürbar in meinem Leben erleben. Ist das nicht ein außerordentlich berechtigter Wunsch, den Menschen haben? Wir haben heute zwei Frauen erlebt, die etwas erzählt haben von ihrer Begegnung mit Gott. Und wir haben auch erlebt, dass ihr beschrieben habt, ihr habt etwas erlebt. Und es ist gut so. Und es gibt Menschen, die noch sehr danach sich sehnen, viel mehr zu erleben. Gerade wenn ich an die charismatische Bewegung denke, die in den letzten Jahrzehnten stark aufgebrochen ist, dann finde ich es beeindruckend, wie viele Menschen in diese Gemeinden gegangen sind und gesagt haben, ich habe vorher viel von Gott gehört, aber da habe ich ihn erlebt. Da habe ich ihn wirklich gespürt. Und er hat sich zu mir gestellt und ich habe etwas von ihm an Wirkung erlebt. Und viele Dutzende charismatische Gemeinden sind entstanden mit diesem Gedanken, mit dieser Idee, dass es ganz entscheidend ist, nicht nur das Evangelium zu verkündigen, sondern dass Menschen es auch spüren und erleben sollen. Und dass sie Gott in ihrem Leben, im Gottesdienst, in ihren Umständen, in denen sie sich dann auch aufhalten, spüren und erleben und fassen sollen. In Schwierigkeiten ist diese ganze Diskussion in den 80ern gekommen, als der sogenannte Toronto-Segen aufgekommen ist. Und der war ja ganz einfach. Die den Segen drauf hatten, sag ich mal, ja, die gingen in Gemeinden, predigten und dann haben die Leute gesegnet und einmal kurz angestupst und die Leute sind nach unten gefallen. Und sind dabei also dann für Sekunden verzückt. Das heißt, sie sind dann irgendwann weg und werden dann natürlich aufgefangen. Da gibt es dann genug Ordner dafür, die das dann auch dann ordentlich wieder in den Griff kriegen und die werden dann auch alle brav abgelegt. Und danach, nach wenigen Sekunden, sind die aber auch wieder dann da und ansprechbar. Viele Leute haben das als sehr beeindruckendes Glaubenserlebnis für sich erlebt. Und viele Leute sind aus diesen Gemeinden gegangen, weil sie gesagt haben, jetzt reicht's. Und sind sehr unsicher geworden. Aber es hat eine tiefe Sehnsucht, die da drin steckt. Berühre mich. Komm mir nahe und lass mich dich spüren. Das ist, sag mal, eine Grundtendenz, die dieser Idee innewohnt. Und eine Grundtendenz, die auch zu Menschen gehört, dass wir etwas in unserem Leben eben nicht nur hören, sondern wirklich auch spüren und erfahren können. Der Wunsch, auch der fromme Wunsch nach einem tiefen Glauben, der sichtbar wird, ist etwas, was zu uns gehört. Wäre es auch okay mit Gott, wenn du in deinem Leben auch nicht ein einziges Mal ein Highlight erlebst, so wie andere es dann vielleicht berichten? Wäre es für dich statthaft in deinem Glauben, wenn du sagst, das habe ich alles nicht erlebt, aber ich glaube trotzdem an Jesus Christus als den Gekreuzigten? Wäre das okay? Oder würdest du deinen Glauben fahren lassen? Das ist die eine Spannungskurve, die Paulus aufmacht. Dass er deutlich macht, Leute, es kann nicht in der Mitte darum gehen, ob ich das spüre. Sondern es muss darum gehen, ob du es glaubst. Es kann nicht darum gehen, dass du damit rechnen darfst oder musst. Meine Erwartungen werden befriedigt. Meine Sehnsüchte werden befriedigt. Und Gott kommt mir so nah, wie ich das jetzt brauche. Sondern wo Paulus deutlich macht, Gott ist und bleibt souverän. Und dem einen werden aus was für Gründen auch immer vielleicht 7 und 15 oder 20 tief emotionale, spirituelle Begegnungen der dritten Art geschenkt. Anderen nicht. Darf das okay sein? Darf Gott das mit mir machen? Dass er entscheidet und nicht ich, was da so emotional an Begegnungen entsteht. Das ist der Konflikt, den er mit den Juden hatte. Die wollten das spüren, spüren, spüren. Viele Gemeinden gehen davon aus, du musst es spüren, und wenn du es nicht spürst, dann hast du ein Problem. Du hast nichts gespürt, dann hast du nicht richtig geglaubt und gelebt und deinen Glauben gelebt. Hast du genügend stille Zeit gemacht? Hast du genügend gebetet? Hast du dich genügend in der Gemeinde engagiert? Und du spürst immer noch nichts? Dann darf das okay sein. Dann muss das okay sein. Wenn wir die Frage unserer Wahrnehmung, wo wir meinen, subjektiv Gott erlebt zu haben, zum Maßstab der Dinge machen, dann haben wir einen Sprung in der Schüssel oder die Platte fängt an zu eiern. Denn es ist nicht mehr die Platte Gottes. Das sind wir selbst. Und deswegen warnt Paulus so sehr davon, dass wir uns zum Maßstab der Dinge machen und dass wir sagen, was passieren muss, damit wir sagen, jawohl, das ist Gott. Das ist das Drama der Juden, die Jesus nicht verstehen, weil sie sagen, wir bestimmen die Regeln. Und wenn Gott Gott sein will und Jesus Gottes Sohn sein soll, dann muss er das und das tun und machen, sonst glauben wir es nicht. Das ist die ganz kurz gefasste Message der Juden. Deswegen geht das Judentum an den Messias, den sie so sehnsüchtig erwartet haben, vorbei. Die andere Fraktion, die nach der Weisheit fragen oder nach der Wahrheit fragen, davon gibt es genügend in dieser Welt. Menschen, die sagen, ich glaube an Gott. Und Menschen, die, wenn man sie in die Tiefe befragt, tatsächlich dann feststellen, dass sie im Prinzip ein intellektuelles Gottesverständnis haben. Die haben A und B und C zusammengezählt und haben irgendwann für sich gedanklich, glaubensmäßig gesagt, ja, es gibt ihn. Aber ihr Gott, ihr Glaube spielt sich im Kopf ab. Der hat mit Gedanken zu tun, der hat mit Ideenwelten zu tun. Und unsere ganze Kultur ist mit Sicherheit in dieser Gruppierung zu finden, sehr viel mehr als in irgendeiner anderen. Denn unsere ganze Kultur, aus der wir hervorgegangen sind, unser Abendland, ist und bleibt aristotelisch geprägt. Das ist griechische Philosophie, die wir in all unseren Schul- und Bildungssystemen verinnerlichen und einatmen, egal wo uns Kultur und Bildung und Ausbildung in Deutschland begegnet. Wir sind denkende Nationen. Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Das ist auch der Ruf, den wir als Deutsche in der Welt haben. Die Dichter und die Denker. Und die Dichter, wir haben ja gerade einen 200-jährigen Todestag, die bringen sich dann vielleicht am kleinen Wannsee um mit ihrer Geliebten. Was übrigens häufiger passiert ist, weil sie irre geworden sind an der Welt und dem Denken und dem Dichten. Aber die Denker, die bleiben wir. Und sehr viel, was wir finden in unserer Kultur, in unserer Umwelt zum Thema auch Gott, also Glaubenserfahrung, werden wir feststellen, ist im deutschen Raum gedacht. Ihr müsst euch einfach mal das Vergnügen machen, gebt im Internet ein 1. Korinther 1, 17 bis 24. Und dann lest doch mal die ersten der 20 Predigten, die ihr findet. Und lest sie einfach mal auf die Frage hin. Ist ja Langeweile, ne? Bei dem Wetter, was sollte man sonst machen? Dann werdet ihr feststellen, es wird gedacht, 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 gedacht. Es ist unglaublich, wie viel gedacht wird in deutschen Predigten. Wie weit intellektuelle Erkenntnisse rauf und runter angeguckt werden. Etwas, was Paulus erlebt hat in Griechenland, Paulus auf dem Areopag erlebt hat, aber dabei auch erlebt, dass beim Denken wir die Bestimmer bleiben. Das habe ich nicht verstanden. Das ist ein Satz, der ganz deutlich auch macht, und weil ich es nicht verstanden habe, werde ich es auch nicht in mein Denksystem mit hineinnehmen. Denn wir nehmen nur Dinge in unser Denksystem hinein, die wir verstanden haben. Verstanden heißt aber, ich bin der Entscheider, ob etwas hineinkommt oder nicht. Das heißt, etwas, was ich nicht begreifen kann, etwas, was ich nicht verstehen kann, wird nicht Teil meines Denkens. Wenn aber ich derjenige bin, der entscheidet und der denkt, dann werde ich nie verstehen, dass Gott immer der ganz andere ist. Dann werde ich nie verstehen, dass ich Gott gar nicht denken kann. Dann werde ich gar nicht begreifen, dass diese Brüche bei der Frage christlicher Existenz zwingend dazugehören. Und als kleine Erinnerung, als das Christentum im 3. Jahrhundert von Kaiser Konstantin zur Staatsreligion eingeführt wurde, hatte er das große Problem, dass er sehr schnell feststellen musste, dass es da zerstrittene Fronten gab zwischen den Christen. Es gab eine antiochenische Schule in Kleinasien, es gab eine alexandrinische Schule in Ägypten und die prügelten sich, weil sie erkenntnisverschieden waren. Und was machte er? Er machte ein Konzil in Nicäa und das Nicänische Konzil war 326 das erste Mal die Erfahrung, dass man Dogmenbildung macht in Paradoxien. Dass man Dinge zusammenbindet, die gar nicht zusammengebunden werden können. Und einfach sagte, das kann man nicht, das machen wir jetzt trotzdem. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Gleichzeitig. Geht gar nicht, wenn ich darüber nachdenke. Aber genau das hat das Konzil gemacht. Dreierlei Gestalt und doch eine und dieselbe Substanz. Keiner wusste, wie man sich das vorstellen sollte. Aber es wurde zum Dogma erhoben und es war ein Paradoxon. Etwas, was gar nicht zu verbinden geht, wurde einfach verbunden, weil man keine Alternative hatte. Man hatte jetzt eine Staatsreligion, es musste Eindeutigkeit geben. Also hat ein Kaiser gesagt, so denken wir das jetzt. Das gehört aber dazu, wenn wir intellektuell die Bestimmer bleiben in unserem Leben, dann werden wir natürlich auch Dinge, die wir nicht verstehen, ausmerzen. An die werden wir nicht glauben. Das, was uns in Jesus Christus begegnet, ist immer unglaublich. Das sind Dinge, die können wir nicht verstehen. Das sind Dinge, die können wir nicht nachgehen. Das sind Erfahrungen, die sich unserem Intellekt verschließen. Und dabei wird es bleiben. Und deswegen ist es ganz entscheidend, aus welcher Haltung heraus ich lebe. Wenn ich der Bestimmer bin, wenn ich der Entscheider bin und nur Dinge, die ich verstanden habe und die ich auch nachvollziehen kann, in meinen Glauben hinein leben dürfen, dann werde ich in dem Sinne kein Christ werden können, sondern ich werde christliche Glaubenssätze glauben. Das, was am Kreuz passiert, ist unfassbar. Das, was am Kreuz passiert, ist unglaublich. Und das können wir nicht verstehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das Kreuz der Ort ist, wo letztlich auch unser Denken gekreuzigt wird. Aber wir können staunen. Wir können am Kreuz stehen und staunen, und erleben wir uns, die Worte schwinden und kein Wort mehr bleibt. Paulus weiß, wovon er redet. Er hat sich auf jeden Denkstreit eingelassen. Er hat diskutiert bis zum Schmerz, ob mit Juden, mit Griechen oder mit Römern. Aber seine Entscheidung am Ende ist ganz eindeutig. Denn ich beschloss, unter euch nichts mehr zu wissen als Christus, Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das ist ein Skandal. Das ist ein Anstoß. Das ist eine Dummheit, dummes Geschwätz, wenn ich intellektuelle Maßstäbe ansetze. Und das sagt er auch ganz deutlich, ja. Wenn ihr diesen Weg konsequent geht, dann wird es für euch dummes Geschwätz sein. Und wenn ihr Zeichen haben wollt, dann werdet ihr euch ärgern. Und wenn ihr wissen wollt, ob ihr zu den Griechen oder zu den Juden gehört, dann guckt einfach dann in eurer Lebenserfahrung, ob euch Predigten geärgert haben oder ob ihr sie als dummes Geschwätz erlebt habt. Naja, dann kommt es auf die Pastoren an, die predigen. Ne? Die predigen ja auch nicht reines Evangelium, wäre noch viel schöner. Aber wir merken vielleicht Tendenzen, ob wir eher Menschen sind, die sich ärgern in der Nachfolge. Dann wird das ein Signal dafür sein, dass wir gerne konkrete Erfahrungen machen wollen. Und verlässliche Erfahrungen machen wollen. Oder ob wir eher sagen, was war denn das für ein Gedankenkonstrukt? Dann sind wir eher bei der zweiten Sorte zu finden. Paulus hat sich entschieden. Diese Entscheidung wird er auch danach in seinem Dienst als Missionar, als Evangelist nie wieder aufgeben. Paulus hat viel gedacht, hat viel erlebt. Er selber sagt im 2. Korinther Kapitel 12, er war bis in den fünften Himmel entrückt und verzückt. Hat dort Stimmen gehört von Engeln, die nicht mehr menschengleich waren. Der Mann hat was erlebt. Der weiß, wovon er redet. Aber er sagt auch genauso, aber darauf kommt es nicht an. Dieser Mann hat gedacht wie kein anderer. Er hat es geschafft, die gesamte Kultur hebräischen Denkens, das Jesus also als Grundlage hatte, zu übersetzen in eine griechische Kultur. Eine unglaubliche Leistung. Aber er sagt trotzdem, darauf kommt es nicht an. Sondern es kommt auf die Frage an, was passiert mit dir unterm Kreuz? Was passiert mit dir, wenn du unter diesem Skandalon stehst? Wenn du bei dieser übelsten Hinrichtungsart, die man einem Menschen antun kann, dabei sein kannst, willst und kannst und dort unterm Kreuz eine Entscheidung treffen musst. Was ist dieser Mann am Kreuz für mich? Ein Rabbi, der den Mund zu voll genommen hatte? ein Weiser, der ein paar gute Ideen hatte, die leider Ärger gesorgt haben? Oder ist er der Sohn Gottes? Die Entscheidung treffen wir. Möge es eine gute Entscheidung sein. Mögen wir uns dessen bewusst sein, was uns dabei geleitet hat, diese Entscheidung zu treffen. Auf den geschmähten, bespuckten, gequälten, blutenden zu schauen, der nach Atem ringt, der schreit und der stirbt. Auf diesen Menschen zu achten, der hinabgestiegen ist in die tiefsten Tiefen menschlichen Elends. Der sagt, ich tue das, um euch dort abzuholen, herauszuholen, herauszurufen und euch aus eurem Elend zu erretten. Das Wort vom Kreuz ist die Mitte der Botschaft. Wenn es gut läuft, ist das, was uns eint. Denen, die verloren gehen, eine Dummheit. Denen, die gerettet werden, eine Dynamis Gottes. Amen. Lasst uns gemeinsam singen.